Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Es wurde nicht nur ein Tomb Raider, sondern gleich zwei Tomb Raider angekündigt. Eins davon ist ein Reimagining, es heißt Legacy of Atlantis. Das ist das Reimagining von einem ganz, ganz frühen Teil von 1996. Und es geht aber auch mit der Hauptserie weiter. Catalyst ist der neue Teil. Das Reimagining soll 2026 erscheinen und Catalyst 2027. Die haben also einiges vor. Die Uhr tickt. Und deswegen haben sie auch schon meinen Kolleginnen und Kollegen ein paar Infos verraten. Und mit meinen Kolleginnen und Kollegen meine ich Tobias Feltin und Nathalie Schermann. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Danke für die Einladung.
Sehr gern, sehr gern. Wir haben uns überlegt, holen wir euch mal rein und reden ein bisschen über Tomb Raider. Generell über das, was ihr gesehen habt, aber auch, was ihr von der Serie erwartet, was noch so durchs Internet geistert. Nathalie, willst du vielleicht einfach mal sagen, was ihr so gesehen habt, was ihr so gehört habt bis jetzt?
Ja, ich habe die Trailer vor den Game Awards tatsächlich schon gezeigt bekommen, beide. Und ich war super, super happy, als kleiner Spoiler für später. Aber tatsächlich so vom Inhalt, da hatten Tobi und ich auch noch an einer Q&A-Session mit den Entwicklern teilgenommen. Da halten sie sich wirklich noch sehr, sehr, sehr verdeckt. Also es scheint wirklich so, als wäre die Aufmerksamkeit gerade auf den Trailern und das, was sie mit den Trailern halt aussagen wollen, kommen wir auch gleich noch zu. Aber so zu den ganzen Details, die uns natürlich brennend interessieren. Hat es eine Open World? Was wird da anders als in den Reboot-Spielen? Was sind die coolen neuen Gadgets? Da wollen sie noch nicht so viel zu verraten.
Frech. Aber ja, ist ja kein Problem, weil dann fangen wir einfach mit dem Reimagining an von dem Spiel, von dem ich dachte, ah ja, 1996, also vor 10 Jahren. Nee, geschissen. Ist schon tatsächlich nächstes Jahr
30
Jahre her. Ja. Ich wollte gerade 20 sagen. 30 Jahre her.
Ja, 20 passend, stimmt schon.
Ja, 20 ist schon richtig. Passend zum Geburtstag geht's weiter. Tobi, was haben Sie denn zum Reimagining jetzt?
Erstmal natürlich, dass es ein Reimagining ist, also nicht nur ein einfaches Remake, wobei man da natürlich immer diskutieren kann, ist ein Remake nicht auch ein Stück weit Reimagining? Und ich glaube, das Ziel ist, zumindest haben sie das auch auf dem Q&A gesagt, dass sie die Erinnerungen, die man selber mit dem Originalspiel verbindet, dass das eine neue Zielgruppe jetzt quasi mit diesem Spiel machen kann. Und natürlich gibt's da das typische Remake-Paket, also technisch ordentlich aufgebrezelt. Und es soll aber auch neue Überraschungen geben, was auch immer das heißen mag. Nathalie hat es ja schon gesagt, da halten sie sich noch sehr bedeckt. Aber im Trailer hat man ja schon gesehen, also wenn man das Original kennt, kann man sehr viel Verbindung natürlich schon ziehen. Der T-Rex ist da, die Raptoren sind da, jetzt tatsächlich auch mit Federn. Also der neueste Stand der Paläontologie ist eingebaut. Und ja, ich denke, das wird einfach dasselbe Spiel in schicker und natürlich ein bisschen hier und da ein bisschen getweakt.
Mhm. Hier kam auch gerade die Frage schon, was zur Hölle ist ein Reimagining? Und yeah, so wie sie es erklären, ist halt, sie bauen dieses Spiel wirklich von null auf in der Unreal Engine 5. Also es ist angelehnt an den ersten Teil, aber eben auch mit neuen Gebieten, die man noch nicht gesehen hat. Die Puzzle sind teilweise überarbeitet. Und sie wollen versuchen, das haben sie auch in einem Q&A gesagt, ist auch natürlich ein bisschen so PR-Sprech, aber sie wollen versuchen, diese Aha-Momente, die man halt damals erlebt hat, wenn diese Brücke einstürzt über dem Wolfspit da, dass sowas halt auch nochmal für neue Spieler zustande kommt.
Spoiler, Nathalie.
Sorry. Es kommt am Anfang, ich schwöre. Aber genau, was das im Detail bedeutet, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht.
Mhm. Ja, wir haben es auch gesehen, Lara ist auch wieder eher an ihr altes Design angelehnt. Das bedeutet, sie hat wieder ihre Shorts, sie hat ihr ich habe mal petrolfarbenes Top, ja, so ein bisschen. Ne?
Ja.
Sie hat ihre beiden Waffen am Start und sie hat ihre Haare wieder im Zopf. Nur original mit dem hellen Haargummi. Das finde ich immer gut, weil die Falle tappe ich auch immer, dass ich denke, ich könnte ja ein unauffälliges Haargummi nehmen. Nee, nehme ich einfach ein weißes. Und wir sehen hier auch schon, das ist ja auch Unreal Engine 5.
Genau.
Also es wird schicki und auch neu Amazon Game Studios ist mit dabei. Also wir haben tatsächlich, die sind nicht mehr allein. Das wird auch zusammen mit Flying Wildhawk.
Ja.
Ich habe ein Adjektiv vergesse ich immer. Flying Wildhawk zusammen gemacht. Die haben unter anderem auch schon Shadow Dingsy Bumsy gemacht. Die haben auf jeden Fall schon mal Action Games gemacht und die haben auch Shooter gemacht. Das heißt, den Action- und den Shooter-Part haben sie auch drauf. Was mich tatsächlich interessiert ist, weil wenn es ein Wunschkonzert wäre, würde ich sagen, ich hätte gerne sowas Ähnliches, also auf eine ähnliche Art neu gemacht, wie zum Beispiel Resi 2 auch geremaked wurde, dass man quasi noch ein bisschen in der Geschichte bleibt. Weil, was man dazu sagen muss, das ist ja, auch wenn es ein Reimagining ist und kein Remake, es gab ja erst 2024 eins. Und 2026 ist dann so viel Zeit nicht verstrichen.
Ja.
Why?
Ja, gute Frage. Shadow Warrior ist, glaube ich,
Shadow der Warrior, danke schön.
Sonst kann ich nicht schlafen nachts. ja, das ist eine gute Frage, die ich auch gestellt habe. Und die Antwort war, ja, es ist beides halt ein sehr gutes Spiel. Und das eine ist halt eine moderne Neuauflage von dem, was es schon gab. Also das Remastered ist ja wirklich nur quasi eine Politur, dass es eben auf modernen Systemen gut läuft. Und Legacy, nicht Legends of Atlantis, ist halt eben eine Neuinterpretation. Aber ich glaube, dass der wahre Grund dahinter, und das hat auch so ein bisschen mit dem Aussehen von Lara noch zu tun, wenn man sie sich genau anschaut, sieht sie ja aus wie die Reboot-Lara, also mit der Jadekette zum Beispiel auch. Und ich glaube, der wahre Grund, weshalb sie das jetzt nochmal machen, ist einfach, damit sie als Crystal Dynamic wirklich die komplette Timeline mit ihren Spielen füllen können. Weil das ist halt das Spiel, das die Reboot-Trilogie quasi, also die Brücke zu Catalyst, zu dem zweiten Spiel, das sie angekündigt haben.
Das ist der Arena-Orden, der ihnen noch fehlt quasi.
Genau. Und das ist jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, 30 Jahre.
Ja.
Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um wirklich alles mal glatt zu ziehen, alles in eine ordentliche Reihe zu bringen. Und mit Catalyst setzen sie dann ja quasi auch dann an. Und dann haben sie eine stringente Timeline. Und dann haben wir Tomb Raider quasi glatt gezogen. Es war ja doch ein bisschen verwirrend mit den unterschiedlichen Trilogien. Also gerade wenn man in das Franchise einsteigen möchte, ist, glaube ich, jetzt dann der perfekte Zeitpunkt. Also wenn man neu mit Tomb Raider jetzt einsteigt, dann ab 26 dann, ja.
Ja, weil es ist schon ein bisschen wuselig. Also für alle, die, die jetzt gerade nicht alle Tomb Raider Timelines parat haben, es gibt die Original Saga, es gibt die Legend of Tomb Raider Timeline und es gibt die Survivor Trilogy. Das sind alles drei verschiedene mit verschiedenen Spielen. Und zwar Original Saga ist das von 96, dann eins für den Game Boy Color, dann zwei, dann drei, dann Last Revelation, Chronicles und Angel of Darkness. Was viele sagen, gar nicht existiert. Nee,
das gibt's gar nicht. Ich weiß nicht, was du dir da aufgeschrieben hast.
Okay, Entschuldigung, das müssen diese Fake News sein, von denen ich immer gehört habe. Dann gibt es die Legend of Tomb Raider Timeline mit Anniversary, dem Reimagining, übrigens auch schon damals, von dem von 96. Dann Legend. Ah, nee, das ist Reimagining. Genau, das andere war nur ein Remake, Entschuldigung. Ich bin mit diesen, wir machen das Spiel nochmal neu, Worten immer sehr verwirrt. Naja, und dann kam noch Underworld und dann die Survivor Trilogy, das müssten die meisten kennen, beginnt mit dem Reboot von 2013 und hat dann Rise und Shadow of the Tomb Raider. Und die sollen jetzt alle schön für ein Paket verpackt werden, sozusagen, dass wir anfangen mit den Reboots von der Survivor-Story, also denen, die quasi als erstes gekommen sind. Dann, Fate of Atlantis, das ist das von 92 von LucasArts. Legend.
Legacy
of, oh Gott, Legacy of Atlantis. Das erklärt, wie Lara tougher wird. Dann Underworld und dann Catalyst. Bing, genau. Bang, bong. Und das ist quasi die Idee hinter dem Ganzen. Und damit wären wir dann wieder auf einem Nenner sozusagen. Genau.
Aber, und das haben sie auch im Q&A gesagt, wenn man mit Catalyst dann einsteigt, muss man nichts kennen. Also es ist dann wirklich auch, wenn man einsteigt mit der Serie, wirklich ein wenn man so will, Neubeginn. Also es wird nicht irgendwie auf Ereignisse Bezug genommen, obwohl, das weiß ich nicht, vielleicht wird das passieren. Da hat man dann natürlich, wenn man die Serie kennt, einfach mehr Vorwissen. Aber man kann das Spiel dann wirklich mit dem Spiel loslegen und man versteht alles. Also es ist ein in sich geschlossener Plot, der nicht irgendwo noch ansetzt, sondern quasi in sich abgeschlossen ist dann, ja.
Ja, das ist spannend, ne? Also ich meine, wenn wir es jetzt sehen, die im Trailer erzählt die Bösewichtin ja netterweise auch noch mal ganz kurz Laras Geschichte, damit wir alle auch noch mal
mit damit sie auch noch mal weiß, wo sie überall war.
Ja, finde ich
Mitte auch. Mitte 30 ist man ja auch schon ein bisschen vergesslich.
Genau, sie wäre dann tatsächlich, und wir haben versucht gegenzurechnen, weil es gibt keine offizielle Aussage, aber Lara, es sei denn, sie hat alle ihre Adventures innerhalb von 6 Wochen im Sommerlager absolviert, dann wäre die jetzt Mitte 30 ungefähr.
Ungefähr, ja.
Und ich meine, sie ist auch, ich finde auch, Nathalie, du hast es auch so schön gesagt, man merkt halt in dem Trailer, wie sie halt bedeutend sicherer ist vom Auftreten her, wo sie einfach sagt, ich bin noch lange nicht fertig, Bitch. Ja, also ja. Das geht hier. Also Bitch hat sie nicht im Trailer gesagt.
Aber die Attitude war da.
Die Attitude war da. Und sie ist auch hier schon am Rumkraxeln. Und man sieht gerade, also die Zuhörer sehen es nicht, aber die Zuschauer sehen es im Hintergrund von Tomb Raider Catalyst, wo der Titlescreen kommt, fliegt auch einfach ein Steinturm durch die Gegend. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall auch wieder Sachen, die nicht ganz mit der Wissenschaft zu erklären sind, sagen wir einfach mal. Es soll ja auch um eine mythische Katastrophe gehen, die in Nordindien losgetreten wird, denn da spielt das. Wissen wir denn noch mehr Dinge über Catalyst oder können wir uns etwas aus dem Trailer erklären?
Also was auf jeden Fall interessant ist im Trailer, werden ja noch mal das Dragon's Triangle angesprochen und Atlantis, was auch nochmal eben betont, dass Crystal Dynamics hier einfach diese Zeitlinie zusammenführen möchte, weil Dragon's Triangle ist da, wo Yamatai gelegen ist, also der Schauplatz aus dem Reboot von 2013, und Atlantis ist natürlich 1996 aus dem ersten Teil, das heißt, da wird es nochmal zusammengeführt. Was wir auch sehen ist, also es soll ja irgendeinem mystische Katastrophe passiert sein, die diese Welt zerspaltet. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, sie haben leider noch nichts bestätigt, aber ich kann mir vorstellen, dass in diesem Spiel viel mit Vertikalität deshalb gespielt wird. Weil sie haben auch darüber geredet, dass ein Vorteil dieser Unreal Engine zum Beispiel auch ist, dass man viel mit Licht und Schatten machen kann. Das heißt, wenn du hoch in den Bergen bist, ist es vielleicht ein bisschen heller, als wenn du irgendwo in der Grabkammer rumwuselst unter der Erde. Es gibt aber ein paar spannende Leaks, die vielleicht auch schon im Trailer drin stecken, wenn man genau hinschaut. Zum Beispiel, zum einen ist natürlich ist es eine Open World. Also es gab ja schon länger Leaks im Umlauf, die sagen, das ist jetzt eine vollständige, richtige Open World, nicht wie in der Reboot-Trilogie, dass das nur so Areale sind. Und das Zweite, was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist, dass es hier irgendeine Art von Allianz und quasi so Verbündetensystem geben könnte, weil auch in der Pressemeldung steht, dass Lara hier ja sich ein bisschen ein Rennen liefert mit anderen Grabräubern, die halt auch diese ganzen Schätze, die da ans Tageslicht gekommen sind, auffinden wollen. Und dass es extrem wichtig ist, dass sie sich überlegt, okay, mit wem arbeitet sie so zusammen und mit wem nicht. Und es könnte halt sein, dass das eben eine von diesen möglichen Allianzen ist, die wir da im Trailer sehen. Wie gesagt, alles noch nicht bestätigt, aber könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Genau, es sind Leaks, also ja. Das sind Behauptungen. Gerade bei der Open World würde ich jetzt auf meine diplomatische, journalistische Art sagen, würde ich einfach ins Essen brechen, wenn das das neue Tomb Raider ist. Denn meiner Meinung nach gehört in Tomb Raider keine Open World. Das ist geil, wenn das so Level sind, die mich von Ort zu Ort bringen, wo ich ein bisschen was erforschen kann. Aber ich meine, die Person, die mir gesagt hat, wie man einen Test zu Tomb Raider schreibt, sitzt auch hier, nämlich Tobias Feldhin. Guten Tag. Was sagst du denn zu dem neuen Tomb Raider? Hast du da Erwartungen, Hoffnungen, Sorgen?
Also ich bin ja großer Fan der Reboot-Trilogie. Und gerade von Rise, das ist eigentlich so mein Liebling. Auch wenn Shadow sicher in bestimmten Elementen noch ein bisschen stärker war, ist Rise trotzdem einfach mein Lieblings-Tomb Raider. Und ich hätte das gerne einfach noch ein bisschen elaborierter, ein bisschen vielleicht größer tatsächlich. Aber ich bin bei dir. Eine Open World würde ich auch erstmal sehr skeptisch beäugen, weil da besteht natürlich immer die Gefahr, das halt mit irgendwelchen sinnlosen Aufgaben zuzuknallen. Deswegen hat Rise meiner Meinung nach auch einfach so einen perfekten Spagat geschaffen, zwischen diesem Erkunden, diesem Erkundungsdrang, gleichzeitig aber dieses Fähigkeiten auch erlernen, besser werden, aber das in einem Maße, wo man jetzt nicht irgendwie überfordert war oder wo man wusste, okay, ich muss da mindestens 50 Stunden rein investieren, um dann das Spiel auch abzuschließen, so wie ich es mir vielleicht vorstelle. Und der Trailer sagt ja noch vergleichsweise wenig aus. Wir haben ja letzte Woche schon grob drüber gesprochen. Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass sie vielleicht selber gerade mal ein gewisses Konzept haben, vielleicht schon angefangen haben, zu den Leaks vielleicht noch. Nordindien war ja auch einer dieser Leaks und der hat gestimmt. Also womöglich stimmt auch diese Open-World-Theorie. Aber dass man noch sehr, sehr am Anfang der Entwicklung ist. Und 2027, wir kennen das ja auch, wenn so ein Render-Trailer veröffentlicht wird, mit einem Ja, dann kann sich das natürlich ganz gerne auch mal nach hinten verschieben. Und im Trailer sind sie auch noch sehr zurückhaltend, was so Mechanismen und so weiter angeht. Natürlich, sie springt da irgendwie hoch. Wird niemand überraschen, wenn Tomb Raider, wenn Lara jetzt irgendwo dann rumklettert und so weiter, auch den Enterhaken zum Beispiel einsetzt. Auch das ist jetzt ja kein neues Gadget. Und am Ende halt, Nathalie hat schon gesagt, diese Vertikalität vielleicht mit diesen Bergen, die da hochfahren, dass das ein besonderes Element irgendwie ist. Also wenn ich es mir wünschen würde, wäre es eben ein etwas größeres Rise of the Tomb Raider. Das ist halt einfach so mein Lieblingsteil. Und dann mit dem neuen Setting Nordindien, das haben sie auch in dem Q&A gesagt, ist natürlich auch sehr variantenreich, was die Landschaft und so weiter angeht. Da können sie wahrscheinlich ein bisschen mitspielen. Da war Rise ja ein bisschen eingeschränkter, da in Sibirien. Und von daher, Rise 2 wäre so mein Favorit.
Stimme ich dir zu. Ich muss sagen, Also, ich bin kein Fan von der Open World, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine Überlegung ist, gerade wenn halt so ein Riese wie Amazon Game Studios mit dabei ist. Das klingt halt 1:1 nach so einem Board-Meeting, wo jemand sagt, Jared, ich habe von dieser Open World gehört. Mein Sohn spielt Fortnite und das auch alles offen. Das brauchen wir. Und dann sagt jemand bei Crystal Dynamics, aber wir haben unsere Videospiele bis jetzt immer ohne gemacht, der Entdeckungstrip. Nein! Wir brauchen das, es haben alle guten Games. Guck dir GTA an. Also das ist so mein inneres Kopfkino, wenn sowas passiert. Aber wer weiß, es sind ja ungelegte Eier. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein elender Griesgram, weil mir die Serie sehr am Herzen liegt. Aber wir haben ja noch ein paar kleine Dinge, die wir zum Thema noch besprechen wollten. Und zwar, wenn ich jetzt mal wieder frech von dem neuen Catalyst zurückgehe zur Reboot-Trilogie. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, wie es soll zwar diese Momente geben, die wieder regenerieren, also rekreieren, was quasi das war, was wir cool fanden. Aber was würdet ihr denn sagen, wie sehr, also was sollte denn ein Reimagining mitbringen von Tomb Raider und was nicht? Stichwort, coole Momente in Gräbern versus Panzersteuerung.
Boah, Panzersteuerung, nee. Ich war sehr, sehr lange Verfechterin der Panzersteuerung, weil das einfach die Art war, wie ich damals diese Spiele lieben gelernt habe. Und dann habe ich in der Remastered-Trilogie mit Panzersteuerung sehr selbstbewusst gestartet, weil ich, das ist wirklich die einzige Tastenkombi auf dem PC, die ich mir merken kann bis heute, 30 Jahre später. Und dann habe ich das angefangen zu spielen und ich habe gemerkt, irgendwie ist das doch gar nicht so geil, wie ich in Erinnerung hatte. Also nee, Panzersteuerung bitte nicht. Was man im Trailer schon gesehen hat, die Akrobatik ist zurück. Also gerade wenn sie sich irgendwie an Vorsprünge irgendwie hochhangelt, dann macht sie wieder diesen Handstand, was man mit 20 halt so alles kann. Das finde ich cool, weil ich finde, das ist schon so ein bisschen, das gehört zu ihrem ikonischen Charakter einfach dazu, dass sie da so ein bisschen auch überzeichnet ist natürlich in allen Belangen. Aber ich finde, das gibt ihr einfach sehr, sehr viel Charakter und das ist so eine Wohlfühloase für mich. Ich hoffe halt sehr, dass es jetzt nicht zu ähnlich ist, auch mit den Puzzlen und den Locations und so, weil ich habe jetzt halt 2024 erst das Remastered gespielt. Ich habe wieder alles frisch im Kopf und ich möchte da doch als Veteran der Spielereihe ein bisschen überrascht werden. Ich glaube, es ist eine schwierige Sache. Ich meine, ich freue mich mega, einfach weil mehr Tomb Raider ist immer cool. Aber ich frage mich halt, ob es dann nicht sich zu sehr dann doppelt mit dem Remaster, was ich halt schon fantastisch fand, weil es einfach optisch so aussah, wie ich das in meinem Kopf immer hinterlegt hatte, auch wenn es gar nicht gestimmt hat letztendlich. Aber es war halt einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis damit. Und ich weiß nicht, ob ein nochmal eine neue Interpretation das nochmal so hinbekommt.
Es ist halt wahnsinnig schwierig, diesen Spagat zu schaffen, ne? Du hast auf der einen Seite die Hardcore-Fans, die halt wirklich das Original auch in- und auswendig kennen, jetzt auch dann in den Neuauflagen nochmal wieder und wieder gespielt haben, da besteht natürlich die Gefahr, wenn du so ein Reimagining machst, die ein Stück weit auch vor den Kopf zu stoßen mit bestimmten Entscheidungen. Andererseits hast du aber auch die Leute, die jetzt damit einsteigen, und ich glaube schon vom Gefühl her, dass das so die Hauptzielgruppe ist, also wirklich damit einzusteigen. Und da musst du natürlich auch ein vergleichsweise modernes Game Design auch einfach abliefern, weil Abenteuerspiele haben sich ja auch entwickelt einfach in der Zeit. Und ich kann schon verstehen, wenn natürlich so die Hardcore-Fans gerne nochmal wirklich das Original hätten, nur nochmal in hübscher. Aber bestimmte Mechanismen, ihr habt es gerade schon gesagt, die Panzersteuerung, das kannst du heutzutage einfach jemandem, der vielleicht vor 5 Jahren mit Videospielen angefangen hat, kannst du so jemandem das nicht mehr vorsetzen. Und es wird interessant zu sehen sein, also wie sie diesen Spagat schaffen. Es gibt natürlich gute Beispiele in der Vergangenheit, wo das geklappt hat. Resident Evil 2 hast du schon genannt. Ich würde zum Beispiel auch Dead Space sagen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Auch dieses, sie sind im Kern wirklich sich treu geblieben, aber haben hier und da einfach Sachen verändert, angepasst. Aber so, dass auch ich jetzt im Beispiel bei Dead Space gesagt habe, yo, das ist eine coole Idee, das ist eine coole Anpassung. Und das hoffe ich so ein bisschen, dass sie das bei Tomb Raider jetzt 2026 auch hinkriegen. Aber es ist, wie gesagt, nicht leicht.
Was auf jeden Fall zurückkommen muss, sind die Geräusche, die Lara macht. Das aha. Ohne ist es kein Tomb Raider 1.
Aha.
Also da steige ich aus, wenn sie das nicht macht.
Und dann gibt es Rebellion hier.
Ja, aber das darf man nicht vergessen, ne? Tomb Raider 30, also es gibt Leute, die sind unter 30. Crazy Idee. Und die spielen, auch wenn die DurchschnittsgamerInnen, glaube ich, in Deutschland 39 ist aktuell oder 38,5 Jahre alt. Das heißt, die haben das dann schon gespielt. Aber natürlich ist eine Aufgabe von so einem Reimagining natürlich auch, Leute mit reinzubringen, die das noch gar nicht mitgekriegt haben. Und den Vibe oder die Ausrichtung zu setzen auch für die nächsten Spiele. Also wenn sie jetzt mit Atlantis halt rauskommen und dann ist es auf einmal nur noch eine Ballerbude und hat gar keine Rätselstückchen, dann würde man natürlich auch bei Catalyst erwarten, dass es dann dementsprechend in die gleiche Richtung geht. Ich muss sagen, was mich sehr freut daran, dass Crystal Dynamics das jetzt macht, ist, dass ich bei denen nie das Gefühl hatte, dass die Steuerung ungenau ist. Also was ich damit meine, ist gerade bei den Rätseln, wo man so von links nach rechts hüpfen muss und dann hier einen Eiszapfen abknipseln und dann schnell auf die andere Plattform. Wenn da die Steuerung nicht präzise genug ist, Stichwort Panzersteuerung, dann weiß man nie, ob es an einem selber lag, dass man das Rätsel nicht lösen kann oder ob das mit der Steuerung einfach nicht funktioniert. Ja. Und ich finde, da ist Crystal Dynamics, da sind die sehr gut drin. Also ich hoffe, dass da Flying Wild Hog auch sich von den, also für Atlantis quasi, sich da von Scheibchen abschneidet. Bei Catalyst erwarte ich das, muss ich ganz einfach sagen. Ja. Erwarte ich einfach, dass es Spaß macht, dass das Gunplay cool ist, dass ich aber auch gut schleichen kann, dass die Rätsel schlau sind, aber nicht zu schlau, damit ich mir nicht dumm vorkomme. Aber die hatten ja auch ein sehr schönes Schwierigkeitensystem mit den Hinweisen und so damals. Das fand ich auch recht gut.
Ja, und sie haben ja einfach ein sehr solides Fundament. Also gerade mit der Survivor-Trilogie haben sie ja wirklich einfach was gesetzt, was, glaube ich, alle ziemlich gut fanden. Und da müssen sie einfach nur drauf aufbauen. Also ich hoffe tatsächlich, also ich persönlich hoffe, dass sie da gar keine großen Experimente irgendwie versuchen. Natürlich werden sie neue Elemente drin haben, aber diesen Mix aus Action und Erkundung und auch die Rätsel und so weiter, das war so gut abgestimmt, dass ich mir einfach erhoffe, dass sie da bei Catalyst einfach weitermachen. Und das alles jetzt natürlich auch, ich meine, seitdem sind ja, was war das, 2018 war Shadow of the Tomb Raider?
Ja.
Neue Konsolengeneration zum Beispiel auch. Die Technik hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt, dass man das alles mit einem größeren technischen Scope dann einfach umsetzen kann. Ja.
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich die Reboot-Trilogie gar nicht so sehr mag.
Raus.
Ja, ich gehe dann. Tschüss. Weil ich hätte tatsächlich, also mir war das schon in der Reboot-Trilogie zu viel mit irgendwie diesen, sammel diese Geocaches und was nicht alles und hier und bling bling, und ich habe dieses wirklich dieses Erkundungsgefühl, diese Neugier, die hatte ich einfach nicht. Das haben die Spiele nicht hinbekommen. Und wenn es wirklich eine Open World werden sollte, und sie haben ja auch gesagt, es wird die größte Tomb Raider-Welt, die sie bisher gemacht haben, und dass das ein neues Kapitel ist und vieles einfach neu sein wird, ich würde mir fast eine Open World wie in Elden Ring wünschen. So absurd das vielleicht auch klingen mag, aber ich finde, Elden Ring hat das wirklich geschafft, so dieses, hey, willst du nicht hier mal erkunden, ohne halt irgendwelche Marker zu setzen, sondern wirklich, guck mal, eine Höhle, hier ist bestimmt irgendwas Cooles drin, und dann gehst du da rein und so, boah, krass. Und dann hast du gedacht, boah, du hast schon alles gesehen, dann ist da irgendwie so ein Brunnen und plötzlich unterirdische Welt und was nicht alles. Und wenn es das in Tomb Raider gäbe, das fände ich halt schon sehr, sehr geil.
Das wäre crazy. Okay, dann würde ich vielleicht auch eine Open World akzeptieren, wenn ich dafür in ein Höhlensystem stolpern würde.
Dann mit Stalaktiten
und dem ganzen.
Also diese kindliche Entdeckungsfreude, wie es zum Beispiel auf Breath of the Wild geschafft hat.
Ja.
Also wirklich, du siehst da oben einfach irgendwie einen interessanten Baum und möchtest da hingehen. Also da stimme ich dir zu. Mhm. Wenn sie das hinkriegen, dass das wirklich so funktioniert, dann bin ich da total dabei. Aber das ist halt sehr, sehr schwierig.
Das ist schwierig,
ich will halt kein Far Cry. Wenn ich Far Cry spielen möchte, spiele ich Far Cry.
Ja.
Wenn ich jetzt hier irgendwelche Türme erobern muss und 35 Icons auftauchen und in der Höhle ist noch ein Bär, mit dem kannst du kämpfen, dann kriegst du einen Waffenaufsatz und hier hinten musst du noch mal nach links klettern, kein Problem, wir haben für dich alles gelb angemalt.
Ja, das wäre... Das,
dann werde ich,
das will ich auch.
Dann werde ich grummelig. Das möchte ich nicht.
Ja. Zu Recht.
Danke. Aber wir sind jetzt die ganze Zeit, also beziehungsweise ich war einfach die ganze Zeit sehr grumpy. Auf was davon freut ihr euch denn? Weil wir haben ja festgestellt, wir haben alle gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, als wir gehört haben, dass es endlich weitergeht.
Auf Lara, ganz einfach. Ich fand, als ich sie gesehen habe in beiden Trailern, ich war so happy, weil ich gedacht habe, boah, meine Lara ist wieder zurück. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich einfach Riesenfan von den Originalen bin und ich war mit der Reboot Lara, bin ich halt einfach nicht warm geworden. Es gibt gute Gründe, warum sie es gemacht haben, wie sie es gemacht haben, um ihr ein bisschen mehr Menschlichkeit zu verleihen, ein bisschen mehr Profil, alles cool. Es hat mich halt einfach nicht abgeholt. Weil
Menschlichkeit ist nichts für dich.
Menschlichkeit für Menschen generell. Und ich war einfach sehr happy zu sehen, wie tough sie ist, wie selbstbewusst, wie cool, wie sassy. Und das mochte ich so, so gerne. Und ich habe mich einfach total gefreut, als sie da ankam mit ihren Sprüchen. Ich dachte, ja, das könnte gut werden.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen an, da haben wir auch drüber gesprochen, an James Bond erinnert gefühlt, so ein bisschen ihre Einstellung. Oder auch in der Situation ist sie halt sehr James Bond-y, fand ich. Das fand ich schon sehr cool. Ich freue mich einfach drauf, was sie mit Catalyst gerade, was sie machen. Also damals mit der Reboot-Trilogie, da sind wir nicht unbedingt einer Meinung. Also ich bin halt wirklich sehr Fan von dieser Reboot-Trilogie. Da haben sie es wirklich geschafft, die Serie nochmal so ein Stück weit neu zu erfinden. Das fand ich cool. Und wie gesagt, ich erwarte das nicht unbedingt für Catalyst, weil ich glaube, dieses Gameplay-Fundament ist sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Aber sie werden sich neue Sachen einfallen lassen. Und ich glaube auch, Crystal Dynamics kann das ziemlich gut. Und sie hatten jetzt lange genug Zeit, sich was zu überlegen. Und von daher bin ich halt einfach gespannt. Also auch die Vorfreude, das zu entdecken, so ein bisschen wie Lara in ihren Gräbern und so weiter. Ja.
Sehr richtig. Kann ich euch nur zustimmen tatsächlich? Da es jetzt schon 30 Jahre her ist, dass das Tomb Raider erschienen ist nächstes Jahr. Hier nochmal der Fakt, wie Lara Croft an ihren Namen gekommen ist. Tatsächlich haben die Entwickler damals einfach im Telefonbuch nachgeguckt. Und da gab es eine Lara Croft. Und die heißt so. Es gibt auch eine echte Lara Croft, die haben auch mit ihr mal telefoniert, soweit ich weiß. Wir werden hier aber ihre Telefonnummer nicht veröffentlichen.
Wir laden sie das nächste Mal einfach ein.
Wir laden sie das nächste Mal einfach ein. Lara Croft spielt Lara Croft. Genau, wenn ihr mehr von Tobi und Natalie sehen, lesen, hören wollt, könnt ihr es natürlich auf GameStar Talk, denn da sind sie zwischendurch eingeladen, aber auch auf GameStar.de, da ist Natalie unterwegs und auf GamePro.de, da ist Tobi unterwegs. Die beiden werden euch auch noch weiterhin mit allem zum Thema Tomb Raider beglücken natürlich, genau wie bei uns. Ich bedanke mich. Wir sind nämlich schon durch jetzt mit der Zeit. Aber wenn es was Neues gibt, werden wir wieder zusammenkommen und wieder über Dinge sprechen. Bei uns war es das jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr natürlich den GameStar Talk Kanal abonnieren. Ihr könnt dann auch auf Spotify oder anderen Hördiensten eine gute Bewertung geben. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Und beim nächsten Mal wieder reinschauen, wenn wir über Spiele sprechen. Vielen Dank.